Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Wir sprechen übers Fasten. Laut einer aktuellen Umfrage wollten 17%, also jeder Sechste in Deutschland, sich am Fasten beteiligen. Die meisten verzichten dabei übrigens auf Süßigkeiten. Und 40% der Deutschen hat auch schon mal gefastet, ein oder mehrere Male. Und ich will mich natürlich bei Ihnen erkundigen, ob Sie dazugehören, ob Sie fasten, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Und dazu rufen Sie uns an unter der 0800 225 42254, kostenfreie Telefonnummer. Wissen Sie ja alle schon. Gefastet wird aus ganz unterschiedlichen Gründen natürlich. Die einen wollen ihrem Körper was Gutes tun, die anderen wollen ihrer Seele was Gutes tun. In den 40 Tagen vor Ostern bereiten sich Christen mit Verzicht und Besinnung auf das Osterfest vor und ab morgen fasten Musliminnen und Muslime 4 Wochen lang im Ramadan. Mich interessiert, welche Gründe haben Sie zum Fasten und welche Erfahrungen? Und uns begleiten in dieser Stunde Nadja Dukali und Andrea Chiappa. Hallo nach Frankfurt und nach Fulda. Schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen, Frau Heise.
Guten Morgen auch aus Fulda.
Frau Dukali, Sie sind Muslima. Fasten Sie ab morgen? Also fasten Sie im Ramadan?
Ja, ab morgen geht das gesellschaftliche Fasten los. Da freue ich mich drauf. Da bin ich nicht so alleine.
Da bin ich nicht so alleine, weil nämlich 4 Wochen Fasten auf Essen, Trinken, Verzichten ganz schön schwer ist.
Ja, auch.
Auch schwer. Okay, wie Sie darüber wegkommen über das Schwere, das erfahren wir gleich. Nadja Dukali ist Produktentwicklerin und hatte die Idee zum Iftar-Länder, einem Kalender für den Ramadan. Da kommen wir im Laufe der Sendung auch noch drauf zu sprechen. Herr Chiappa, von Ihnen werden wir in dieser Sendung von unterschiedlichsten Fastenmethoden und Erfahrungen hören. Aus welchen Gründen fasten Sie?
Also ich faste in den letzten Jahren immer im Januar im Rahmen eines Fasten- und Schweigekurses mit viel Gebet und Meditation in der Schweiz. Das ist auch beruflich so. Also in der Fastenklinik Beckbecker in Bad Brückenau gebe ich noch vereinzelt Fastenkurse. Und der Kurs in der Schweiz, da kann ich sehr gut mitgehen, weil Fasten, Stille, Schweigen, Meditieren, das ist, das klappt bei mir dann auch sehr gut.
Ah, da möchte ich auch mehr drüber erfahren, bis 11 hier in dieser Sendung. Andrea Chiappa leitet den Bereich Ernährung in der Malteserklinik in Bad Brückenau. Wir sind auf Ihre Gedanken und Erfahrungen zum Thema Fasten gespannt. Halten Sie jetzt noch durch, ohne Süßigkeiten oder ohne Alkohol oder was auch immer Sie vielleicht sich zum Fasten vorgenommen haben? Sie sind im Deutschlandfunk Kultur und beim Thema Fasten. 7 Wochen ohne oder Ramadan. Wie kommt man gut durch die Fastenzeit? Das ist unser Thema hier. Ob jetzt aus religiösen Gründen oder weil man vielleicht Körper und Seele mal einen Frühjahrsputz gönnen will, Fasten liegt ja im Trend, kann man ja auch überall beobachten. Was macht Fasten mit uns? Darüber wollen wir sprechen. Ihre Erfahrungen interessieren uns. Wie kommen wir gut durch diese Zeit des Verzichts? Und da geben unsere ExpertInnen auch Tipps hier in der Sendung. Und da habe ich ja Andrea Chiappa schon vorgestellt, Ernährungswissenschaftler, leitet den Bereich Ernährung und Therapie an einer Malteserklinik in Unterfranken. Herr Chiappa, Sie haben angerissen eben schon, dass Sie Fastenkurse auch geben und gerade Anfang des Jahres ein Seminar mitgemacht haben, beziehungsweise gegeben haben. Fasten- und Schweigeseminar, was heißt das? Da wird nicht nur auf Nahrung und Trinken verzichtet, sondern auch aufs Sprechen?
Ja, also nach einer Eingewöhnungs- oder Kennenlernzeit von 1 bis 1,5 Tagen, wo man sich kennenlernt, austauscht, die Gruppe auch sich findet, wird dann auch mit dem Einstieg ins Fasten auch ein Einstieg in die Stille angeleitet. Und es gibt natürlich immer die Möglichkeit, auch das Schweigen zu brechen, wenn ein Teilnehmer dringend Bedarf hat oder ein Problem hat, aber wir üben uns nicht nur eben im Nicht-Essen und nicht kauen und verdauen, sondern eben auch nicht im Sprechen.
Was passiert denn da mit einem, wenn man über längere Zeit nicht spricht? Also was löst das in Ihnen jetzt aus? Von was für Erfahrungen können Sie uns erzählen?
Also ich denke, wenn das Fasten wie ein Schweigen des Körpers ist, dann ist das Schweigen ein Fasten des Geistes, vielleicht so in diese Richtung. Mhm. Also es verstärkt und ergänzt sich gegenseitig. Und eine Erfahrung, die ich hier vielleicht mitteilen kann, das war vor 2 Jahren, da schien mir das Schweigen wie eine Lupenwirkung auf meine Gedanken zu haben. Also ich konnte meine Gedanken viel plastischer wahrnehmen, sie haben sich verlangsamt, vertieft und ich konnte auch einen Gedanken mal ganz zu Ende denken. Ja. Das ist eine Erfahrung und die Erfahrung in diesem Jahr war eine ganz andere. Da waren meine inneren Gedanken so laut, fast schreiend, dass ich manchmal dachte, sie kommen von außen. Also das hat dann einige Tage gedauert, bis sich dann diese inneren Gedankenwelt gelegt, beruhigt hat und ich mich dann auch ganz entspannen konnte und einlassen konnte. Also vielleicht wie jedes Fasten ein anderes sein kann, so kann auch vermutlich jedes Schweigen ein anderes sein.
Ja, beruflich sind Sie ja mit Fasten beschäftigt, das sich auf den Körper bezieht. Ne? Sie sind da in dieser Klinik. Ja. Wie wird Fasten in einer Klinik, in einem angewendet, wenn es um Krankheit geht?
Ja, also natürlich haben wir Ärzte, die auch eine Eingangsuntersuchung vornehmen und da ist es wichtig, dass man auch ein Blutergebnis hat, um zu schauen, ob die Organe gut funktionieren. Und dann kommt es auch darauf an, was das Ziel ist des Fastens oder der Krankheitstherapie. Und mal reicht eine Fastenwoche, also eine Woche plus dann den Kostaufbau von 3-4 Tagen. Aber mal ist es auch nötig oder sinnvoll, 2 oder 3 Wochen zu fasten.
Und was ist der Sinn dahinter? Also was kann der Sinn sein? Wie wirkt sich das Fasten dann beispielsweise auf jemanden aus, der bei Ihnen in der Klinik ist?
Also viele der Patienten oder auch Gäste, die kommen, die haben eine Überflusssymptomatik. Das bedeutet, sie haben zu viel, sagen wir so, Kalorien im Körper gespeichert, die dann wiederum zu einem erhöhten Bluthochdruck führen, zu Fettleibigkeit, Diabetes oder Fettstoffwechselstörung, also zu hohe Blutfette im Körper und dann entsprechende Folgeerkrankung und mit einer erhöhten Entzündungsneigung zum Beispiel. Und das Fasten ist eine sehr intensive Methode, diesen Überfluss im Körper abzutragen, in Kombination mit Sport, mit Bewegung noch effektiver. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Erkrankungen, die mit einer Überforderung des Immunsystems einhergehen. Und das Fasten stellt eine Immunpause dar auf das darmassoziierte Immunsystem. Das bedeutet, die täglichen Nahrungsmenge, die auch Allergene und sagen wir so, Reizstoffe enthalten und mit dem sich dann das Immunsystem jeden Tag beschäftigen muss, ist nicht mehr, sodass das Immunsystem freier arbeiten kann oder entlastet wird. Magen-Darm-System wird auch mit entlastet.
Also wir hören schon, es gibt viele ganz, ganz unterschiedliche Gründe zu fasten, gesundheitlich oder aber dem Alltag eine Zeit, vielleicht Besinnung entgegenzusetzen oder natürlich aus religiösen Gründen. In fast allen Religionen gibt es Fastenzeiten, Fastentage. Wir befinden uns jetzt mitten in den vorösterlichen Fastenwochen der Christin und morgen Abend beginnt eben für Muslime der Ramadan. Nadia Dukali ist Muslima und wir haben ja eben schon gehört, sie wird fasten. Frau Dukali, warum beginnt die Fastenzeit eigentlich abends? Ich dachte, man fängt beim Morgengrauen an, nicht zu essen, aber morgen Abend beginnt ja die Fastenzeit Ramadan.
Ja, also hallo erstmal, Frau Heise. Und hallo Herr Chiappa, grüß Sie. Das ist eigentlich eine ganz einfache Berechnung. Wir fasten vom Untergang der Sonne bis zum Aufgang der Sonne. Das heißt, wenn der Ramadan am Montag beginnen soll, also beim Sonnenaufgang, dann ist es logisch, dass man den Abend davor natürlich nichts mehr isst. Das ist meistens die Zeit, in der man ja sowieso sich zu Bett begibt. Und im Ramadan wird es jetzt dieses Jahr sind wir ja auch noch ein bisschen, ist ja noch die helle Stunde, wahrscheinlich so um 6 Uhr geht die Sonne unter, circa 6 Uhr, 6.30 Uhr. Von daher kann man sich da auch noch mal ein bisschen besser vorbereiten.
Ja. Und wie beginnen Ihre Tage dann ab Montag? Was fangen Sie Montag früh an?
Es ist ein ganz normaler Alltag, sollte es sein. Ne? Das ist, also der Ramadan, das ist immer so spannend zu sehen, wird immer wie so ein Wettbewerb gesehen, sowohl von der Außenwelt als auch von den betroffenen Menschen, die fasten. Ab dem Tag muss es Panik herrscht, ne? So die alle rennen los, kaufen noch schnell ein, kochen vor, backen vor. Also es ist irre, das zu beobachten, was da los ist. Natürlich ist das auch einhergehend mit dem Respekt davor, vor dem Monat. Was passiert dieses Jahr mit mir? Ne? Wie gehe ich durch diesen Monat dieses Jahr? Letztes Jahr habe ich vielleicht keine gute Erfahrung gemacht. Oder ist es anders, dass man sich tierisch drauf freut, weil es im Jahr davor so toll war, dass man dann nochmal irgendwann 2 Monate später noch ein, zwei Fastentage nachgehangen hat? Also es ist verschieden und bei mir wird es so sein, wie gesagt, es ist ganz normal, ich habe einen ganz normalen Arbeitsalltag, ich habe Familie, ich werde sicherlich die klassische Ramadan-Suppe definitiv kochen, da habe ich jetzt auch schon meine Einkaufszettel gemacht, also ich gehöre auch dazu, die viel einkaufen, einfach um den Monat in Ruhe zu genießen.
Und diese Suppe gibt es dann morgens oder abends, wann gibt es die?
Die gibt es abends, wenn das Fasten gebrochen wird.
Morgens, Sie stehen auf, da ist dann ja wahrscheinlich schon die Dämmerung vorbei. Es geht ja immer von der Morgen- bis zur Abenddämmerung, dass nichts gegessen, nichts getrunken, nicht geraucht werden darf. Ne? Also genau. Sie beginnen den Tag ohne einen Schluck Wasser.
Man soll, das nennt sich Suhoor, die Zeit, die ist gegen 4 Uhr morgens ungefähr, also quasi die Zeit, bevor die Sonne aufgeht. Da soll man aufstehen und nochmal was Leichtes zu sich nehmen, wie ein Wasser trinken. Viele empfehlen auch ein Müsli, also oder ein Haferbrei, ne, so das moderne Porridge. Manche ernähren sich nur von der Dattel. Also was ich mache, ich habe eine Flasche Wasser an meinem Bett und eine kleine Schüssel mit frischen Datteln. Die nehme ich zu mir und dann habe ich eigentlich die Energie, die ich brauche für den Rest des Tages.
Und abends geht es wieder mit einer Dattel los, ne? Wenn die
genau, da geht es wieder Dattel los und das hat auch seinen Grund. Und wie man auch schon mittlerweile wissenschaftlich festgestellt hat, ist die Dattel voller Mineralien und Energiestoffe. Von daher ist das eine sehr gute Methode, um sein Fasten zu brechen und den leeren Magen leicht anzufüllen.
Jetzt ist das ja auch eine Zeit, der Ramadan, werden wir sicherlich auch noch mehr darüber erfahren, wo man dann abends zum nach der ersten Dattel sich häufig auch trifft. Ein richtiges, schönes Mahl bereitet mit Freunden, mit Familie. Was ist das Besondere? Besondere an Ramadan, welche Gefühle stellen sich da bei Ihnen ein? Ich hatte ja Herrn Kerper auch gefragt, was für Gefühle sich bei seinem Fasten einstellen, was für Gefühle stellen sich beim Ramadan ein?
Ja, es ist faszinierend, dass beim Ramadan das Hauptthema oder der Fokus immer wieder aufs Essen und Trinken gestellt wird. Aber das ist, man nennt es das äußere Fasten. Es geht viel mehr auch um das innere Fasten. Das heißt, dieses Zurückziehen, diese Abstinenz von schlechten Wörtern, dass man nochmal ganz genau hinhört auf seine Seele und auf seinen Geist und die Gespräche, die in einem stattfinden. Ne? Was hat auch Herr Chiappa auch vorhin erwähnt hatte, dass man viel mehr in sich schaut und dieses Abendstreffen zum Essen, das ist dann wieder so wichtig, weil man dann als Gesellschaft sich wieder zusammentrifft, ne, zusammentut, nämlich das, was dieser Monat bringen soll, diese Verbundenheit zum Mitmenschen, diese Verbundenheit zum Irdischen und dann wieder dieses Alleine sein vom ganzen Tag, ne, beim Fasten, dass man da alleine ist und in sich ist, wieder zusammenbringt. Also diese Mixtur, das ist so wichtig in dieser Zeit.
Unter der 0800 2254 2254 können ja unsere Hörerinnen und Hörer ihre Erfahrungen, aber auch Fragen stellen. Und da habe ich jetzt gerade eine Hörerin, die genau zu diesem Thema eine Frage hat. Frau Huberich, Eva Huberich. Schönen guten Tag, Frau Huberich.
Schönen guten Morgen. Seit Jahren frage ich mich, ob man das Wort Fasten denn in der Fastenklinik oder mit dem Ramadan überhaupt als dasselbe benutzen kann. Denn im Ramadan verzichte ich am Tag auf das Essen, den ganzen Tag. Aber ich bekomme abends was, ich darf eben morgens vor der Dämmerung essen und im Grunde genommen kann man das recht gut aushalten. Ich habe jetzt wunderbar zugehört, natürlich diese ganzen Rituale außenrum, das ist wunderbar, aber trotzdem, das ist doch eigentlich gar kein Fasten.
Ist das kein Fasten? Ja, gute Frage. Frau Dukali, wie würden Sie das sagen, Herr Kerper, wie würden Sie das beurteilen? Frau Dukali, fangen Sie vielleicht mal an.
Ja, gerne. Hallo Frau Huberich, guten Morgen und vielen Dank für die Frage. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich selber beantworten darf und kann. Es gibt ja verschiedene Formen des Fastens. Ne? Es gibt Leute, die fasten. Ich habe eine Freundin, die macht Wasserfasten. Die fastet die ganze Zeit, indem sie nur Flüssigkeiten zu sich nimmt, erst Wasser, Suppen und so weiter. Und man soll ja auch nicht, ne, das ist auch wieder das, worauf ich hingehen wollte beim Ramadan-Fasten, dass man sich abends halt nicht der Völle durchgibt. Also es gibt eine kleine Regel, die da heißt, ein Drittel des Magens soll gefüllt sein mit Essen, ein zweites Drittel mit Flüssigkeit und ein drittes Drittel soll leer bleiben. Ne? Also man sollte sich nicht der Fülle hingeben, aber ja, jeder für sich, wie er das für sich definiert.
Herr Klapper, wie würden Sie antworten, Frau Huberich?
Ja, also ich würde erst also 3 Schritte zurückgehen und mir das Wort Fasten anschauen. Wo kommt es her? Und etymologisch kommt es vom Altgotisch fastan und es heißt sinngemäß an eine Regel festhalten. Und früher beispielsweise wurde ein Fest auch an Regeln festgehalten. Also es lief quasi ritualisiert ab und ist sozusagen im weitesten Sinne bedeutet Fasten, sich an eine Regel festhalten, zum Beispiel an eine Verzichtsregel. Und das kann dann zum Beispiel Plastikfasten sein, Autofasten sein, Medienfasten oder eben
Tagsüberfasten.
Ja, ne? Ein Problem habe ich jetzt tatsächlich nur mit dem Ramadan, wegen des Verzichtes auf Wasser den ganzen Tag.
Das geht bestimmt an mich.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, genau. Sie verzichten nicht den ganzen Tag auf Wasser. Sie trinken ja, also wenn die Sonne untergeht, können sie quasi die ganze Zeit so viel Wasser trinken, wie sie möchten. Und das ist auch wichtig. Also ja, ne, das ist auch das Erste. Also das ist auch das Erste. Deswegen, das ist manchmal, wenn man den Blick von außen auf fastende Muslime setzt oder fastende Menschen allgemein, egal in welcher Religion, dann kommt immer sofort dieses, aber man muss ja Wasser trinken. Das ist auch das Erste, was man macht beim Fastenbrechen, nämlich ein Glas Wasser zu trinken. Ne?
Also das ist schon klar, genau. Ja. Nur stelle ich mir das in der Hitze natürlich dann zum Teil schon problematisch vor. Nein, tagsüber nichts zu trinken. Nein, ist es kein Problem?
Ne, also vielleicht kann ich die Frau Dukali an der Stelle auch unterstützen mit Beispielen von anderen Fastenkulturen. Also in der Bibel zum Beispiel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, gibt es auch Fastenregeln oder Hinweise, wo nicht getrunken wurde am Tage. Ne?
Ja.
Bei Yom Kippur zum Beispiel wird auch 26 Stunden lang nicht gegessen und nicht getrunken.
Aha.
Und auch das Dursten war therapeutisch in der deutschsprachigen Naturheilkunde eine Therapieform, also nicht nur das Fasten, sondern auch das Dursten. Mhm. Insofern, glaube ich, treffen wir uns da ganz gut.
Aber ich muss gestehen, Frau Huberich, ich verstehe Ihre Bedenken da sehr und ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Und jedes Mal, wenn jetzt, ich meine, jetzt ist der Ramadan noch in einer relativ kühlen Jahreszeit, im Moment ist es ja noch ziemlich kühl, im Sommer ist, stelle ich mir das auch.
Ich war Lehrerin gewesen und habe halt gesehen, wie dann die 18-Jährigen dann im Juli, wenn es wirklich heiß war, denen ging es richtig schlecht, weil sie nichts getrunken haben.
Ja, absolut richtig. Und ich begleite Sie da total in Ihrem Einwand auch. Das ist nämlich auch etwas, was auch von Muslimen leider nicht auf die, also das wird viel zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Es ist ja auch so, dass nur körperlich gefestigte Menschen also fasten sollen und dürfen. Ne? Also wenn du für dich sagst, ich schaffe das nicht, ich brauche jetzt dieses Wasser, weil ich sonst umkippe oder mein Blutzucker fällt, weil man halt das körperlich nicht schafft, dann soll man nicht fasten. Das ist ganz klar.
Das sagen Sie mal einem 18-Jährigen, der dann
der motiviert ist. Ja, das ist wieder, da sind wir wieder bei der Gesellschaft. Ne? Ja. Wir sind als Gesellschaft verpflichtet, auch als muslimische Gesellschaft. Leistung, und da renne ich immer vorne her und sage ganz klar, wir müssen als Gesellschaft mit beobachten. Ne? Und wenn wir sehen, dass unser Mitmensch, der fastet, das nicht schafft, ihn wirklich an die Seite zu nehmen und zu sagen, hey, das ist vollkommen in Ordnung, wenn du für dich das jetzt erstmal pausierst und erst an deine Gesundheit denkst. Weil das ist nämlich das Wichtigste, dass man gesund bleibt. Dafür ist das Fasten ja da.
Frau Huberich, Sie haben also interessante Fragen aufgeworfen. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihnen danke für die Antworten. Ja, schönen Tag noch.
Mit mir sind quasi nicht in diesem Studio, aber in anderen Studios verteilt Andrea Chiappa, Ernährungswissenschaftler, und Nadia Ducali, die uns auch als Muslima von ihren Erfahrungen berichtet. Und jetzt begrüße ich am Telefon Manuela Lukaweck. Schönen guten Morgen, Frau Lukaweck.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut uns auch. Haben Sie Erfahrung mit Fasten?
Ja, ich faste seit 25 Jahren. Mhm. Ich habe angefangen mit dem Trinkenfasten, also nicht essen, sondern zwei Wochen, erst eine Woche, dann später zwei Wochen, also wirklich reduziert zu fasten, und habe aber dann auch aus religiösen Gründen angefangen mit den 7 Wochen ohne Fleisch, ohne Wein, ohne Schokolade. Mhm. Das bekommt mir gut.
Wenn Sie sagen, es bekommt Ihnen gut, das hört sich ja körperlich an, aus religiösen Gründen, das ist ja eher spirituell. Was geht da so
also
in Ihnen vor?
Beides wichtig. Mhm. Ich finde es wichtig, den Körper zu beobachten, also einfach zu sehen, was macht das mit mir. Vor allem auch stolz zu sein darauf, dass man verzichten kann. Mhm. Das habe ich mir am Anfang nicht so vorgestellt, weil ich dachte, oh je, ohne dieses und jenes kann ich das. Aber es geht hervorragend. Und was mir gut gefällt, ist, dass nach dieser Fastenzeit ich merke, die Abhängigkeit, die ist im Kopf.
Okay, also dieses Gefühl, ich brauche bestimmte Dinge überhaupt nicht. Das ist so das, was Ihnen da auch gut tut.
Ja, ja. Weil es ist ja so, also ich trinke ganz gerne ein Gläschen Wein, aber ist es zu viel? Tut es mir gut? Kann ich da auch mit aufhören? Ja, kann ich. Ich trinke morgens meinen schwarzen Tee, ziemlich stark. Brauche ich den immer? Nein, ich kann auch darauf verzichten. Ich finde, es ist im Alltag eine ganz gute Sache, weil man nicht so gesteuert ist, so nach dem Motto, ich brauche jetzt das. Ich kann nicht arbeiten, wenn. Und das fällt bei mir zum Glück dadurch weg.
Ja, Herr Chiappa, ich höre Sie im Hintergrund zustimmend brummen. Das sind wahrscheinlich die Erfahrungen, die Sie auch mit vielen auf Ihren Fastenseminaren machen.
Ja, richtig. Also viele Dinge im Alltag verselbstständigen sich. Ne? Sie werden dann automatisiert gedankenlos beibehalten und sie stabilisieren einen auch. Ne? Also das
Rituale sind wichtig.
Ja, es sind Rituale, die dann aber auch zu einer Abhängigkeit führen können. Und dann ist dann die gelegentliche Unabhängigkeitserklärung, die innere oder Erfahrung, ist stärkend.
Also so wie Frau Lukaweck das auch erfahren hat. Frau Lukaweck, machen Sie das alleine oder in Anleitung? Wie sind Sie so vorgegangen?
Zu Beginn habe ich das mit Freunden gemacht, eine Freundin, die mich darauf auch aufmerksam gemacht hat. Und es war gut, dass ich es nicht alleine gemacht habe. Also das würde ich auch nicht empfehlen. Denn es gibt doch so Ups and Downs. Und gemeinsam eine Suppe zu essen, also die Suppe, das ist eine Brühe, und die kaut man und isst man in einer halben Stunde. Hört sich komisch an.
Obwohl da nichts drin ist.
Die Zeit, genau. Und das macht dann mehr Spaß in der Gruppe. Aber im Laufe der Zeit mache ich das alleine, und ich habe Familie, ich habe nebenher immer wieder gekocht. Also der Alltag ist für mich ganz normal. Aber am Anfang fand ich das gut, das mit anderen zu machen. Jetzt mache ich es mit meinem Mann, immer wieder, je nachdem, wie es geht.
Ah ja, Frau Ducali, dieses gemeinsam, das hatten Sie ja eben auch schon betont, ne? Dass man gemeinsam einfach besser durchhält.
Ja, hallo Frau Lukaweck, ganz
guten
toll,
Morgen.
Was Sie da erzählen. Das ist so großartig, das zu hören, weil das ist für mich der beste Beweis für, ich lege dieses Wort jetzt einfach mal rein, ohne es medizinisch zu hinterfragen, wie eine kleine Selbsttherapie, die man halt auch schafft. Das heißt, man schaut in sich rein, man reflektiert das, und dieser Gesellschaftsaspekt, das macht wiederum, dann sind wir wieder bei der Religion, so zeitlos. Also gerade in der Gesellschaft, in der wir heute leben, in Großstädten, wo viele Menschen alleine sind, wo es kleine Wohnungen gibt, Senioren sind alleine, Kinder, also Jugendliche, die studieren, weit weg von zu Hause, sind alleine, bringt so eine religiöse Fastenzeit, wie es jetzt im Islam ist, oder auch im Christentum auch, und auch bei Juden, die haben auch Fastentage, dieses Zusammenkommen, dieses Wichtige, dieses darauf hinzielen, zu sagen, du musst heute zu mir zum Fastenbrechen kommen, auch wenn du nicht blutsverwandt bist, sondern vielleicht mein Nachbar oder so, bringt uns dazu, gemeinsam aufeinander zu achten, zu schauen und, wie Sie schon gesagt haben, Frau Lukaweck, das auch durchzustehen, ne? Diese Fragen im Kopf und die große Abstinenz, ganz großartig. Ja. Ja.
Frau Lukaweck, toll. Ich habe noch einen Hörer, den ich jetzt mit quasi reinnehmen möchte, der auch Erfahrungen eben mit Fasten im Ramadan gemacht hat und ich glaube, sich auch jetzt wieder vorbereitet. Herr Sadiq Al-Musli, schönen guten Morgen, Herr Al-Musli.
Guten Morgen, vielen Dank für die schöne Sendung und für die vielen informativen Aussagen von allen Seiten. Ich möchte einen Punkt mit reinbringen, weil ich dann auch vorhin mit Jugendlichen das mitbekommen habe und insbesondere natürlich, wenn es auch gefährlich bei Dehydrierung sein könnte, wenn man lange fastet. Ich möchte nur einfach mal in den Raum werfen, dass das Fasten seit 1400 Jahren gemacht wird, praktiziert wird. Es war nie so ein Thema, wie es jetzt gerade natürlich in unserer jetzigen Gesellschaft ist, aber trotzdem ist das schön, dass man sich füreinander interessiert. Das Wort natürlich mit dem Fasten beziehungsweise das Aufhören zu trinken am Tage ist auch für die Kinder wichtig, dass sie das auch lernen. Das heißt, sie wachsen zusammen auch mit der Familie und nehmen daran teil und sie sind eifrig dabei sozusagen daran teilzunehmen. Mhm. Es ist nicht immer gefährlich, wie man sich wirklich vorstellt, auch medizinisch nachweisbar. Der Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, dass wenn die Gesellschaft das Gefühl hat, dass da eine Gefahr besteht natürlich, kann sie auch einschreiten. Nur mit diesem Einschreiten muss man vorsichtig sein. Okay. Und ich nehme hier in Verantwortung die Lehrer beispielsweise. Wenn die Lehrer hier zu viel machen würden, dann wäre es eine kleine Bevormundung, die dann natürlich eine Gegenreaktion hervorrufen könnte. Ja. Und das möchte ich nochmal in den Raum werfen.
Ja, Herr Musli, mich würde interessieren, weil Sie haben, glaube ich, auch gesagt, dass Sie, also Sie werden fasten ab Montag und machen das sicherlich auch nicht zum ersten Mal, wenn ich das richtig raushöre. Haben Sie als Kind angefangen zu fasten oder ab wann fasten? Ich habe gelesen, ab 14 ist so das Alter, dass Kinder fasten.
Also es gibt ja in der Religion ist das so, dass nur gesunde Menschen fasten und auch diejenigen, die wissen, was das bedeutet. Aber die Kinder werden herangeführt, das heißt, sie könnten auch sogar mit 9 Jahren alt oder mit 10 auch anfangen.
Das wenn schon so auch am Wochenende die Körper, oder so.
Mhm. Wenn der Körper das auch zulässt. Aber offiziell bzw. theologisch verpflichtend für einen Menschen ist es ab dem Zeitpunkt, wo man quasi als Erwachsener bzw. als junger Erwachsener gilt. Bei den Frauen vielleicht und bei den jungen Männern sind das mit 14, 15 fängt man eigentlich damit an.
Da kann ich ja auch ein bisschen was dazu sagen.
Bitte schön.
Ich als Profi.
Bitte, bitte.
Genau, gerne. Also das ist richtig, was Herr Al-Musli gesagt hat, dass wir heutzutage ganz viel zu sehr so fokussiert drauf schauen und dass man halt auch als Lehrer, aber besonders bevor es beim Lehrer landet, sollte man zu Hause auf jeden Fall schauen und mit den Kindern sprechen, beziehungsweise das Wort Kinder nehme ich nicht gerne ins Wort, weil Kinder fasten nicht. Ja. Es sind Jugendliche, es sind Heranwachsende, die in der Pubertät sind, wo wir schon beim Thema wären, ab wann ist man denn in der Pubertät? Bei Mädchen ist es ganz klar, die menstruieren irgendwann. Die eine menstruiert schon mit 9 Jahren, die andere erst mit 14. Das ist immer verschieden. Das ist ziemlich gemein, weil Mädchen hat man dann sofort gleich mitgenommen und sagt so, ab jetzt müsstest du fasten. Es ist so, dass man wirklich schauen muss, schafft das der Jugendliche das überhaupt körperlich oder nicht? Und es ist vielleicht eine kleine Anekdote, um hier ein bisschen Freude reinzubringen in das Ganze. Wie hat man denn in muslimischen Ländern festgestellt, dass jemand in der Pubertät ist? Ne? Also das heißt, wie ist das denn? Klar, menstruierende Mädchen, das weiß man, da erzählt die Mutter dann in der Gesellschaft davon. Wie ist das denn bei Jungs? Und zwar war das so gewesen, und das wird heute tatsächlich noch gemacht in Dörfern, kurz vor der Fastenzeit kommen Jugendliche zum Imam, stellen sich in eine Reihe vor und der Imam tippt auf die Nase. Und wenn sie jetzt alle mal auf ihre Nasenspitze leicht drücken, dann merken sie, dass sie gespalten ist. Und ein Kind hat keine gespaltene Nasenspitze. Und das ist tatsächlich so. Und wenn man in die Pubertät kommt, dann hat man diese gespaltene Nasenspitze. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie viele Jungs gar keine Lust auf Ramadan hatten und ständig panisch vor dem Ramadan auf auf ihre Nasenspitze gedrückt haben, damit sie in der Reihe ganz hinten gestanden haben, in der Hoffnung, dass der Imam einschläft.
Herr Al-Musli, haben Sie das ähnlich erfahren?
Also ich habe das nicht so ähnlich erfahren, ehrlich gesagt. Es ist eine nette Geschichte, aber wir haben das mit dem Fasten einfach so mitgemacht mit den Familien. Wir sind einfach mit hineingewachsen und es gilt einfach nur die Aufklärung zu Hause, dass man, wenn es einem schlecht ist, dass man das Fasten abbrechen kann.
Das ist richtig.
Aber es ist eine schöne Zeit, wo halt auch dieser Gottesdienst gemacht wird und auch Spiritualität mit reinkommt. Und ich glaube, es ist nicht immer nur das Essen und Trinken, aber es ist ein Teil des Lebens, was man auch natürlich mitmachen kann.
Herr Al-Musli, danke schön, dass Sie das hier alles nochmal erzählt haben und auch genau dieser Hinweis. Ich glaube, das wird hier noch eine große Rolle spielen, eben gerade auf die Spiritualität zu gucken. Herr Al-Musli, danke schön. Danke schön für den Anruf und einen guten Ramadan wünsche ich.
Ihnen auch. Dankeschön, eine schöne Zeit.
Eine schöne Zeit. Dankeschön.
Hier geht es ums Fasten. Wissen Sie, was Fastenwandern ist oder Fasten-Yoga? Haben Sie Erfahrungen mit Kursen zum Fasten oder lehnen Sie Fasten eigentlich ab? Auch Sie dürfen sich natürlich hier melden und Ihre Erfahrungen, Ihre Gedanken beitragen zu unserem Thema, wie kommt man durch die Fastenzeit? Denn wir sind ja mitten in 7 Wochen ohne und stehen kurz vor dem Ramadan. 0800 225 42 254, unsere Telefonnummer, und die hat gewählt Christel Brake. Schönen guten Tag, Frau Brake.
In die Runde. Hallo. Ja, ich möchte was dazu beitragen. Und zwar faste ich schon sehr lange und einmal im Jahr 5 bis 7 Tage und habe jetzt aber die letzten 2 Jahre, weiß ich nicht, woran das liegt und ob mir das jemand auch beantworten kann, starke Schmerzen im Nierenbereich und habe das deshalb abgebrochen. Also ich faste, es gibt so ein Buch von Helmut Lützner, Neugeboren durch Fasten. Das war so meine Möglichkeit. Danach habe ich das auch immer gemacht und das ging super. Ich habe mich ganz toll gefühlt und wie gesagt, jetzt kann ich das nicht mehr machen, weil ich diese Schmerzen habe und weiß nicht, ob jemand mir das beantworten kann.
Herr Kjapper, ich glaube, das ist vielleicht auch kein neues Thema für Sie. Was sagen Sie, Frau Brake?
Das ist kein neues Thema für mich, nein.
Ja, also erstmal, Frau Brake, es ist schön, dass Sie nach diesem wunderbaren Buch von Dr. Lützner, wie neugeboren durch Fasten, Einstieg gefunden haben und einen guten, sehr guten Begleiter, der auch heute noch einer der besten Fastenbegleiter ist auf dem Büchermarkt. Und das Thema Niere ist häufig ein Rückenthema, häufig. Jetzt bin ich halt kein Arzt und wir können selbstverständlich auch keine Diagnose stellen, aber in der Regel ist es ein Thema des Rückens, weil die starke Entwässerung im Fasten kann zu einem Ziehen im Rücken führen. Das ist sehr häufig. Wenn es einseitig ist und man auf diesem Nierenbereich klopft und es tut dann weh, dann ist es vielleicht wirklich die Niere. Dennoch aber ist ja nicht ausgeschlossen, dass es an der Niere liegen könnte. Und das Fasten ist oft auch wie eine diagnostische Lupe. Das heißt, Krankheiten oder Funktionsstörungen, die im Alltag nicht so wahrgenommen werden, schimmern stärker durch, sodass es dann ein kluger Rat ist, zum Arzt zu gehen und die Niere zu überprüfen.
Also meine Niere ist gesund.
Ja.
Also ich lasse mich regelmäßig.
Und wenn die Niere wirklich gesund ist, dann können Sie fasten und ich vermute, dass es dann doch eher ein Thema des Rückens ist. Und was wir in der Wegberger-Klinik dann machen, ist, die Ärzte geben dann eine Elektrolytlösung, Kalium, Citrat oder zum Beispiel Kochsalz auch. Und wenn man das zusammen mit einer Wärmflasche auf die Rückengegend legt, verschwindet in meisten Fällen dann auch dieser Rückenschmerz. Ist also der Versuch, es so zu machen, also ein Basensalz zusammen mit etwas mehr Kochsalz und einer Wärmflasche, oder aber Sie fasten, aber nicht so streng. Das heißt, vielleicht nicht so ein ganz strenges Buchinger Lützner Fasten, sondern vielleicht mit etwas dickeren Suppen, ein bisschen mehr Öl hinein oder auch mal eine Buttermilch. Ne?
Gut. Das ist ein sehr guter Tipp, das werde ich vielleicht mal ausprobieren, mal sehen, ob das tatsächlich funktioniert.
Frau Brake, ich wünsche Ihnen viel
Glück dabei. Ja, vielen herzlichen Dank und alles Gute. Ja? Tschüss.
Tschüss. Bitte schön. Tschüss. Ich begrüße am Telefon Frau Dannenberg. Schönen guten Tag, Frau Dannenberg.
Ja, guten Tag.
Frau Dannenberg, was geht Ihnen beim Thema Fasten durch den Kopf?
Also erstmal finde ich das auch sehr interessant und habe auch schon oft selber gefastet, auch nach diesem Buch. Also ich habe mich sehr gefreut, dass das hier so gut bewertet wird. Ich sehe das ganz genauso und war, wie gesagt, sehr erfreut, dass das hier als das beste Buch auf dem Büchermarkt dazu benannt wurde. Wissen Sie eigentlich, ob der Herr Lützner noch lebt?
Nein,
vielleicht bleiben wir doch bei den Erfahrungen des Fastens. Also wenn Sie es kurz beantworten, Herr Kjapper, also lebt er noch oder lebt er nicht?
Nein, Herr Dr. Lützner ist mit über 90 Jahren vor einigen Jahren verstorben.
Ah ja, okay, alles klar.
Jetzt zu Ihren Erfahrungen, die Sie gesammelt haben mit Fasten, Frau Dannenberg.
Also wie gesagt, eigentlich immer sehr gute Erfahrungen. Ich habe es von Anfang an alleine gemacht. Also mir ist das über den Weg gelaufen, als es gerade rauskam, also das Buch. Da war ich 18 und habe das sofort ausprobiert und es ging mir total gut von Anfang an.
1976 war das dann?
Ja, ja, genau. Und ich fand das damals schon total super. Ich habe damals ein Vorpraktikum gemacht zur Erzieherin und es war genau so, wie es in dem Buch stand, dass ich ganz viel Energie hatte. Also da steht ja zum Beispiel drin, dass die Verdauung eben sehr viel Energie vom Körper fordert. Und das war, dass man nach dem Mittagessen oder wenn man viel gegessen hat, ist man ja meistens müde. Und dass das dadurch wegfällt. Und das war genau so bei mir. Und es ist mir auch gar nicht schwer gefallen. Ich konnte mir die tollsten Torten und Kuchen angucken und habe gedacht, ja, lecker, aber ich hatte gar nicht das Bedürfnis.
Haben Sie bisher immer so körperlich gefastelt? Also jetzt die Nahrung weggelassen, so eingeschränkt oder auch schon mal andere Sachen gemacht, wie jetzt zum Beispiel auf Fernsehen fasten oder was Herr Kjapper gesagt hat, Schweigefasten?
Ja,
oder?
Das wollte ich nämlich auch erzählen. Ich war mal in einer Klinik und da war genau das nannte sich Tag der Stille. Und ich war völlig begeistert, weil das für mich sehr entlastend war, also eben nicht mit anderen sprechen zu müssen, also oder man soll bei sich bleiben und eben nicht sprechen. Und das fand ich sehr heilsam, auch nur der einzige Tag, den fand ich so, ja, so heilsam und auch, also alles wurde langsamer und ich habe ganz andere Dinge wahrgenommen, ich war ganz beeindruckt und ich bin relativ unordentlich. Und dann wurde ich dadurch ordentlicher. Also das war ganz erstaunlich.
Schon nach einem Tag. Einen Tag hat das schon so eine Organisation.
Ja, und es, viele Leute konnten das nicht so gut aushalten, aber für mich war das fantastisch.
Frau Dannenberg, danke schön für die Erfahrung. Herr Kjapper, da würde ich gerne nochmal einhaken. Bei dem manchen ist es aber doch schwer gefallen. Erleben Sie das bei Ihren Seminaren, die Sie geben auch, dass es so manchen nicht leicht fällt und aus welchem Grund?
Also, da in der Schweiz, das ist ja dieser Kurs wird ja so ausgelobt und entsprechendes Klientel, entsprechende Gäste reisen dann auch an, ne? Die wollen die Stille und das Schweigen. Mhm. Wenn man das in einem gewöhnlichen Fastenkurs macht, wo vielleicht viel geredet wird und leitet dann für den nächsten Tag dann so ein Schweigetag ein, hat das eine sehr starke Wirkung, weil man quasi von 100 auf 0 runtergeht und der Teilnehmer das so nicht kennt. Und dann hat das ganz intensive Erfahrungsmomente, wenn man diese dann reflektiert und vielleicht ist die eine oder andere Idee mit in den Alltag hineinnimmt, ist es auch sehr heilsam. Ja.
Andrea Kjapper sagt das hier, Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler und Leiter des Bereichs Ernährung an der Malteser-Klinik in Unterfranken. Mit bei uns ist auch Nadja Dukali. Sie ist Produktentwicklerin, Muslima und Erfinderin des Iftar-Länders. Und dem werden wir noch erfahren hier in dieser Sendung übers Fasten. Wie kommt man gut durch die Fastenzeit? In Deutschland leben schätzungsweise 5,6 Millionen Musliminnen und Muslime. Und fast 4/5 von ihnen fasten ganz oder teilweise. Das sind jeweils Zahlen aus einer Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aus dem Jahr 2020. Und deswegen wollen wir Miriam Hamami mit ins Gespräch einbinden. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende des Muslimischen Jugendwerks. Schönen guten Tag, Frau Hamami.
Moin Moin aus Hamburg, Salam Aleikum in die Runde und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau, ich bin vom Muslimischen Jugendwerk. Dürfte ich das eben mit ein, zwei Sätzen vorstellen?
Ja, das wäre ganz schön, genau, damit wir das einordnen können.
Genau, also wir sind ein Zusammenschluss junger MuslimInnen und wir haben uns tatsächlich zur Aufgabe gemacht, in der außerschulischen Bildungsarbeit tätig zu sein. Und die Partizipation junger Menschen, ob muslimisch oder muslimisch gelesen, spielt dabei erstmal keine Rolle, stark zu machen und auch ihre Interessen zu vertreten und wahrzunehmen.
Mhm. Wir haben jetzt, ich habe gerade eine Zahl gesagt, fast 4/5 von der Musliminnen und Muslime in Deutschland wollten fasten ganz oder teilweise. Das sind allerdings Zahlen 2020, jetzt haben wir 24. Wie steht das mit jungen Leuten? Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie reden Sie darüber? Wie stark ist das Fasten unter jungen Muslimen?
Also tatsächlich sollte man, um auch an meine Vorrednerinnen und Vorredner anzuknüpfen, auf die individuelle Erfahrung achten. Das heißt, je nachdem, aus was für einem Haushalt man kommt, was für eine Persönlichkeitsentwicklung man durchläuft, auch als junger Mensch oder Jugendlicher, sieht es dann entsprechend aus. Also ich habe vorhin gehört, 18-Jährige, die verdursten und weiß ich nicht,
ja, das Lehrer, kann sein. Eine Lehrerin, die das als ihre Erfahrung aus dem Alltag geschildert hat, ja, dass sie da eine Sorge hatte.
Genau, um es etwas dramatischer auszudrücken mit dem Verdursten, aber man sollte immer vorwegdenken, gerade bei jüngeren Menschen, jungen Erwachsenen, Jugendlichen, man muss ihnen den Raum für Entfaltung lassen. Wenn sie bereit sind, diese Routine auf sich zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen, es auszuprobieren, sei es nur das Auszuprobieren vom Fasten und von einer Routine und mit der Familie, gewisse Rituale einzuführen, dann muss man das doch einfach mal so stehen lassen. Also jemand, der krank ist oder nicht fasten darf, wird es auch nicht tun. Das ist ganz klar. Das wird auch kein Elternteil, was bei vollem Verstand ist, zulassen. Aber wenn sich jemand dafür entscheidet, unabhängig von der Verpflichtung aus theologischer Perspektive, weil ich glaube, das spielt jetzt erstmal nicht so eine Rolle in diesem Gespräch, sondern wenn sich jemand dazu entscheidet, bewusst das zu tun, dann sollte man das sogar irgendwo unterstützen, um zu schauen, gut, wie weit geht dieser Mensch die Schritte, die nötig sind, um seinen Alltag anzupassen oder sich anzupassen.
Aber da sagen Sie ein gutes Stichwort mit dem Alltag. Ja. Also gerade bei jungen Menschen fällt mir ein, also jetzt im Moment sind die jungen Leute zum Beispiel, wenn sie aus Gymnasium gehen, in Abi-Vorbereitung, es werden Klassenarbeiten geschrieben, Prüfungen stehen an, in der Uni sieht es ja auch nicht anders aus. Der Alltag hier in Deutschland ist ja nicht an den Ramadan angepasst und wird es auch nicht sein. Wie waren Ihre eigenen Erfahrungen damit?
Also tatsächlich ist es in anderen Ländern auch nicht unbedingt der Fall. Das kommt ganz drauf an. Aber ob man jetzt zur Uni geht oder zur Schule.
Wie sind Sie damit umgegangen? Hat Ihnen das was ausgemacht bei einer Klassenarbeit beispielsweise mitten im Ramadan?
Nein. Also ich glaube, der Redner Chapalla kann da auch mit zustimmen, man muss sich dran gewöhnen. Und alle anderen, die mitfassen, also auch Frau Dukalli zum Beispiel, man muss sich die ersten Tage dran gewöhnen. Und wenn man es gut abkann, dann ist tatsächlich das Energielevel nicht sonderlich niedrig. Man kann sich konzentrieren und hält auch durch. Also es war jetzt kein gravierender Einschnitt.
Vielleicht sollte man das auch dazu sagen, was Frau Hamami auch bestimmt bestätigen wird. Wir hatten ganz am Anfang unseres Gesprächs auch dieses Countdown, dieses ab morgen geht's los. Jeder Mensch mit Verstand und auch jede Familie bereitet einen Monat, zwei Monate davor, das soll auch so sein, auch gerade im Religiösen wird darauf hingewiesen, sich körperlich und geistig darauf vorzubereiten. Das heißt, im besten Falle hat man bevor der Ramadan richtig losgeht, täglich, hat man vorher schon mal ein, zwei Tage sich langsam angetastet und das sollte eigentlich auch passieren, dass man sich da vorbereitet.
Mhm. Genau.
Darf ich eine Ergänzung?
Ja, sicher. Bitte.
Es gibt auch wissenschaftliche Hinweise darauf, dass die Lernerfolge von Jugendlichen während dem Ramadan besser sind.
Ja, das ist auch durchaus der Fall. Das heißt, um den Kreis zu schließen, man muss wirklich gerade jungen Menschen und Jugendlichen einfach den Raum lassen, weil für einige ist es, Frau Dukal jetzt vorhin erwähnt, einige ziehen weg. Ich habe zum Beispiel auswärts studiert. Ich war nicht die Einzige, die allein war. Andere kommen sogar aus dem Ausland. Das ist halt nicht nur das Fasten an sich, sondern das ganze Ambiente, die Stimmung ist einfach sehr familiär, sie ist wichtig, sie vereinigt auch Menschen, sie bringt Menschen an einen Tisch, die sich vorher vielleicht nicht kannten. Es ist rundum eine sehr wichtige Erfahrung und die sollte man gerade jungen Menschen nicht nehmen, weil man weiß nie, wo sie hinterher landen und wie sie die Erfahrung dann anders machen. Ne? Und solange es im geschützten Rahmen funktioniert und nichts ist besser als die Schule und zu Hause, weil da ist man in der Regel geschützt, man sollte das einfach zulassen. Ne? Und gerade so Stichwort Uni, eine Bekannte von mir erhebt gerade zum Beispiel auch über eine Umfrage im Rahmen ihrer Bachelorarbeit, Erfahrungen von StudentInnen zum Thema Ramadan, wie sich das auf sie auswirkt. Also ich glaube, diese Erfahrungswerte sind einfach wichtig und dass man sie spiegelt und sammelt, sind umso wichtiger. Also sehr schönes Format, was Sie auch gerade haben, dass alle sich äußern können.
So unterschiedliche Erfahrungen einbringen können, ne? Frau Hamami, genau. Wir haben auch darüber gesprochen, Fasten ist nur für Gesunde. Wir hatten vorher gefragt, wir wissen, Sie sind chronisch krank und Sie fasten nicht. Also Sie fasten nicht, beziehungsweise das stimmt ja gar nicht richtig, oder? Also was ist das für ein Gefühl als gläubige Muslima? Können Sie sich irgendwie anders an diesem Fasten, am Ramadan-Fasten beteiligen?
Also jein, ich hab eine Zeit lang mit gefastet, dann bin ich krank geworden und durfte es natürlich nicht mehr machen. Und ich habe halt beide Perspektiven mehr oder weniger erlebt. Man verzichtet nicht auf Speis und Trunk und andere wichtige Dinge am Alltag. Aber nichtsdestotrotz ist das Bewusstsein für den Mechanismus, für das Ritual, für die Gesellschaft da. Also ich nehme natürlich Rücksicht auf meine Mitmenschen, ich unterstütze, wo ich kann. Ich mache mich natürlich auch spirituell etwas breit gefächerter bereit und lese natürlich auch viel mehr. Ich fokussiere meinen Geist mehr auf gewisse Elemente und auf der metaphysischen Ebene. Und ich glaube, es geht allen Muslimen so, die fasten oder fasten möchten oder in diesem Monat halt eine besondere Erfahrung erleben. Man hat einen sehr gezielten, fokussierten Blick, innerlich wie äußerlich, und nicht nur durch die Rituale, sondern auch durch das Zusammenkommen, durch den Austausch, durch die anderen religiösen Gottespflichten.
Da sind ja, wir. Und Entschuldigung. Also ich finde es so einen wichtigen Aspekt, diesen Blick auf die jungen Menschen zu machen. Die jungen Menschen sind die späteren Erwachsenen, wie man ja weiß. Und wir prägen sie als Gesellschaft. Wir prägen sie sowohl in der Neugierde, in der sie sind, auch in dem, ne, man kennt das ja, junge Leute haben ja unfassbar viel Kraft und unfassbar viel Energie. Die wollen immer alles auf einmal oder nichts. Ne? Und es entwickelt sich auch in jungen Jahren sowas wie, ne, so die sogenannten Hilfeschreie und so weiter. Also als Lehrer, also ne, als Pädagoge, was auch immer, Polizei, alle, die mit jungen Leuten zu tun haben, auch gerade jetzt im Ramadan, die können noch mal auch mit, ne, wie der Herr Chiappa immer sagt, so schön mit der Lupe, ne, im Ramadan kann man mit der Lupe wunderbar auf den Körper gucken, auf die Seele und auf das, wie wir miteinander umgehen. Und ich finde das ganz großartig, dass man da offen spricht, weil nur dann wissen wir, wer ist denn, ne, dieses Thema zum Beispiel nur gesund dürfen fasten. Punkt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das müssen wir in unserer Community, in der religiösen Community, als auch in der Gesellschaft einfach immer wieder, nicht nur im Ramadan, sondern außerhalb des Ramadans immer wieder sagen, gesunde Menschen begleiten wir dort und Menschen, die nicht so viel machen können, begleiten wir aber auch. Ne? Und das gilt halt auch für andere Religionen.
Miriam Hamami, stellvertretende Bundesvorsitzende des Muslimischen Jugendwerkes. Eben hörten wir gerade noch Nadia Dukali. Frau Hamami, ich danke Ihnen ganz herzlich für das, was Sie noch an Erfahrungen und an durchaus auch Zahlen und Erkenntnissen eingebracht haben.
Danke ebenfalls.
Vielen Dank und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit.
Danke, ebenso.
Danke.
Tschüss. Wiederhören.
Wir haben da ja jetzt eben auch noch diese spirituelle Seite vor allem auch betont. Jetzt gucken wir mal, unsere Hörerin Katrin Schorsch hat uns angerufen mit ganz anderen Fastenerfahrungen. Frau Schorsch, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben auch schon mal gefastet?
Genau, das war letzte Woche für 7 Tage. Das war so ein Fastenwandern, also eine geführte Wanderung, genau gebucht.
Aus religiösen Gründen, aus körperlichen Gründen, was war so der Antreiber, warum Sie das gemacht haben?
Also der Antreiber war eigentlich Interesse. Ja, ich wollte mal schauen, was das so mit einem macht, schon viel darüber gehört. Mhm. Ja, das ist halt Gutes für Körper, Geist und Seele und wollte einfach mal gucken, was da so passiert.
Körper, Geist und Seele haben wir jetzt ja eben auch besprochen, was jetzt so das Ramadan-Fasten angeht. Was sind Ihre Erfahrungen gewesen?
Also man spricht ja auch gerne von Fastenkrisen, die dann so einsetzen. Also so wurde uns das zumindest auch erklärt. Das war ja, wie gesagt, betreut. Und da hatte ich schon sehr depressive auch Verstimmung. Also es war jetzt nicht gerade jubelhoch jauchzend. Und das hat sich dann zum Glück auch am 5. Tag gewendet mit so einem Fasten hoch. Aber unmittelbar danach bin ich eigentlich auch wieder, also als es dann vorbei war, auch so eine Krise wieder reingestürzt, weil ich extreme Gelüste auf alles Mögliche zu essen hatte und auch mein Körper eben sehr, sehr schwach geworden ist, also auch muskulär. Ich mache viel Sport und habe jetzt auch wirklich Probleme, auch wieder so in die Kraft zu kommen.
Das finde ich sehr wichtig, dass wir auch mal von anderen Erfahrungen hören, Herr Klapper. Mhm. Die werden Ihnen ja nicht fremd sein in dem Alltag, eben auch als Seminarsbegleiter. Was würden Sie, Frau Schorsch, sagen?
Also es hat mehrere Aspekte. Erstens, eine negative Erfahrung ist auch oder kann wertvoll sein, ne? Und in Bereiche führen, die wir vielleicht im Alltag, wo wir keinen Zugang dazu hatten, ne? Das ist das Erste. Also es muss nicht immer alles schön und Friede, Freude, Eierkuchen sein. Was ich bedauere ist, dass jetzt beim, also nach dem Fasten eben Heißhunger oder körperliche Schwäche sich eingestellt hat. Und ich vermute, dass das ein Thema ist des Kostaufbaus, wo leider in vielen Kursen aufgrund von Zeitmangel nicht genug Schwerpunkt drauf gelegt wird. Also der langsame, achtsame Kostaufbau, der auch begleitet werden muss und im Sinne von einem Essverhaltenstraining, achtsamkeitsbasiert, feedbackorientiert, der ist fundamental, der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wir in der Backpacker-Klinik, wir haben dann selbstverständlich da einen ganz großen Schwerpunkt drauf, aber in vielen Fastenwochenkursen, weil man eben so eine begrenzte Zeit hat und man möglichst viele Fastentage erreichen möchte, wird dann der Kostaufbau sehr kurz gehandhabt. Bis dahingehend, dass es sogar aus meiner Sicht schlecht geführte Kurse gibt, wo dann das Fastenbrechen mit einem Apfel auf dem Weg nach Hause stattfindet, im Zug, im Auto, was ein No-Go ist, laut den Leitlinien der Deutschen Fastenakademie oder Ärztegesellschaft Heilfasten, für die ich übrigens auch arbeite.
Das heißt, wie ist guter Kostaufbau, also wenn es nicht der Apfel auf dem Heimweg ist?
Also abhängig von der Dauer des Fastens nach Buchinger-Lützner, also wo wir wirklich nur eine diese niederkalorische Trinkkur machen bei maximal 400 Kalorien ungefähr. In der Regel sind es 200 bis 300 Kalorien am Tag. Da wird selbstverständlich Magen-Darm-System komplett ruhig gestellt, die Verdauungssäfte, die schlafen ein und das muss man erstmal locken und wachrufen. Also man muss den Verdauungsapparat starten und gleichzeitig aber auch den Automatismus von Essen und Trinken, dem wir im Alltag verfallen sind, diesen Automatismus unterbrechen durch ein neues Erlernen. Also deswegen achtsamkeits- und feedbackbasiert. Und das bedeutet, dass man einen Schutzraum braucht, wo eben eine verstärkte Achtsamkeit und Ruhe und Wahrnehmung, auch Reflexion machbar ist.
Frau Schorsch, kann das sein, dass es bei Ihnen zu schnell ging?
Ja, also der Alltag ging gleich wieder los, ne? Also wir haben sozusagen für die Aufbautage, so hieß das, Anleitungen bekommen. Ich habe mich auch danach gerichtet. Also ich habe das auch gemerkt, dass mein Körper auch gar nicht mehr aufnehmen konnte, aber mein Geist wollte das natürlich. Also ich habe wirklich mental einfach extrem damit zu kämpfen, mit diesen Heißhunger und Gelüsten. Und ja, vielleicht ist das auch einfach tatsächlich ein Problem, was eben dadurch auch erst zutage gekommen ist. Ja, vielleicht habe ich ja sogar sozusagen ein Essproblem, Also kann ja sein, ne? Dass das dadurch jetzt so richtig auch erst, wie gesagt, an die Oberfläche gefördert worden ist, weil das mich wirklich beschäftigt,
Herr Schorsch, gibt es einen Tipp, den Sie, Frau Schorsch, Herr Klapper, gibt es einen Tipp, den Sie Frau Schorsch geben können? So rum ist es richtig.
Also da fällt mir jetzt dazu wenig ein und ich schlage vor, dass Sie, Frau Schorsch, nochmal überlegen, weshalb sind Sie ins Fasten hineingegangen? Was war denn wirklich Ihr Motiv? Ne? Sie haben gesagt, es war Abenteuerlust, Sie wollten mal schauen, was da passiert. Aber vielleicht hat da noch was mitgeschwungen. Und vielleicht ist Ihre Ahnung, dass vielleicht eine Essstörung oder sagen wir so eine Fehlidentifikation in dem Bereich vorher schon mitschwingte, was jetzt mehr zum Vorschein kommt. Das ist denkbar.
Also ansonsten in sich reinhören.
Ja, nochmal reinhorchen. Ne? Ja.
Frau Schorsch,
aber ich kann versprechen den Hörerinnen und Hörern, dass es sehr, sehr selten ist. Ne?
Naja, aufpassen muss man eben in jedem Fall. Und deswegen bin ich auch ganz dankbar, Frau Schorsch, dass Sie uns angerufen haben und dass Sie auch das mitgeteilt haben.
Ja, gerne.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, für Sie auch. Danke.
Tschüss, Frau Schorsch. Alles Gute Ihnen.
Wir sind in der Sendung übers Fasten 7 Wochen ohne oder Ramadan. Wie kommt man gut durch die Fastenzeit? Gespräch@deutschlandfunkkultur.de, unsere E-Mail. Wir sind beim Fasten und mich interessiert, wie Ihre Erfahrungen sind. Wie schaffen Sie es, wenn Sie fasten, das Ganze in den Alltag einzubinden? Wir haben schon viele sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen und Gedanken dazu hier gehört. Geschrieben hat uns Klaus-Paul Müller. Der zusammengefasst sagt, meine wichtigsten Erfahrungen zu einer Fastenzeit sind, faste nur in einer Zeit, in der es dir seelisch gut geht, nie im Winter, am besten im Frühjahr. Und ein langsames Fastenbrechen ist mindestens genauso wichtig wie das eigentliche Fasten selbst. Klaus-Paul Müller fasst damit eigentlich ganz gut zusammen, was wir jetzt auch die ganze Zeit schon gesagt haben. Ne? Also dieses Fasten, das ist eben, was mit mir macht, auch deswegen erstmal stabil sein, körperlich, aber auch seelisch.
Also da hätte ich einen kleinen Einwand, eine Ergänzung vielleicht, weil ich habe früher, schon ein bisschen länger her, wo ich mehr, sagen wir so, persönliche Krisen hatte, da habe ich immer, wenn es mir schlecht ging und ich nicht mehr den roten Faden in meinem Leben gesehen habe oder finden konnte, habe ich gefastet. Da habe ich mich allein zurückgezogen in ein Kloster oder ein Seminarhaus mit meinen Fastengetränken. Und das habe ich öfters gemacht und habe dann festgestellt, dass dann sehr schnell ich einen klaren Gedanken entwickle und sehe, was der nächste Schritt ist. Für mich ist.
Mhm. Dazu kann ich sagen, dass es bei uns Muslimen genau das Gleiche ist, über das ganze Jahr verteilt, wenn man also unsere Seelsorger in den jeweiligen Ländern sind ja oft bei Christen die Kirche, bei uns sind die Moscheen, die Imame, und wenn man hingeht mit Problemen oder in einer Gesellschaft spricht, dann wird immer gesagt, faste. Also wenn ein junger Bursche unbedingt heiraten will, aber es gibt niemanden, den er heiraten kann, dann sagt er immer so, faste. Wenn es jemand aggressiv ist und sich nicht zügeln kann, ne, dann sagt man ihm, faste. Also es ist wirklich so, dass man fasten und beten, genau, ja. das ist ja das so eine Kombination, zusammen, ja. Aber man könnte halt, weil wir jetzt natürlich auch mit Menschen sprechen hier, die nicht religiös sind, man könnte auch sagen, Meditation, in sich gehen, einfach mal runterkommen, und das funktioniert halt wunderbar mit dem Fasten.
Gut, aber wenn dann die Probleme größer werden und man alleine dasteht? Also so, wie es ja die Hörerin eigentlich beschrieben hat, das ist ja dann auch ein durchaus schwieriger Zustand.
Man soll nicht alleine sein, deswegen, man soll wirklich auf Menschen zugehen. Das ist wir haben in unserer Gesellschaft, wir müssen viel mehr aufeinander zugehen, anstatt zu spalten. Also das ist ein Teil des Ganzen, das ist ein ganz großer Teil im Fasten.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Marie-Elisabeth Wey ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Wey oder Wey.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Hallo.
Und ich habe jetzt, bei der Anmoderation, es ist ein bisschen ein anderes Thema, aber ich würde Herrn Schiappa gerne etwas fragen. Mhm. Und zwar habe ich vor einiger Zeit, das ist wirklich schon lange her, in Dreisat eine sehr interessante Sendung gesehen. Mhm. Und zwar wurde da eine Klinik vorgestellt. War das in Georgien? Ich weiß es nicht mehr genau. Und dort wurde mit Fasten wurden Krebspatienten behandelt. Mhm. Ja. Und da wollte ich fragen, Sie sind ja an der Malteser Klinik in Bad Brückenau tätig. Mhm. Haben Sie da auch irgendwelche Erfahrungen? Also das würde mich mal interessieren.
Nein, also die Leitlinien der Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung, die Leitlinien zur Fastentherapie, die raten bei Krebspatienten vom Fasten ab. Das ist eine sogenannte Risikomedikation oder auch sogar eine Kontraindikation, je nachdem welcher Zustand. Wenn man mal Krebs hatte und es wurde dann therapiert, geheilt, dann zur Nachsorge, dann ist ein Fasten in Ordnung, oder aber ein Kurzzeitfasten in Kombination mit bestimmten Chemotherapie-Konzepten. Ne? Da gibt es auch Pilotstudien aus Amerika, aus Berlin, wo man sieht, dass dann die Nebenwirkungen der Chemotherapeutika, vor allem bei Brustkrebs, Unterleibskrebs, Prostatakrebspatienten, die Nebenwirkungen sich reduzieren können und dadurch die Therapieerfolge eventuell auch gesteigert werden können.
Also ich erinnere mich an diese Sendung, dass diese Patienten dort auch längere Zeit waren. Also wir reden jetzt nicht von einer Woche. Und das wurde ärztlich auch alles betreut. Und die Erfolge stützen sich darauf, dass die Ärzte sahen, dass der Körper, also wir reden ja auch von Heilfasten, dass der Körper regelrecht diese Krebszellen, die ja da nicht hingehören, dass die anderen gesunden Zellen sagen, ihr gehört hier gar nicht hin und die fressen wir mal auf. Also die haben
Also Frau Bay,
und das fand ich eben so spannend. Ja.
Also es gibt nicht den einen Krebs, ne, sondern es gibt viele verschiedene Krebsarten und verschiedene Stufen und Gefährlichkeitsgrade. Ja. Und wir wissen aus Tierexperimenten, dass so eine Vorläuferkrebszelle, die wird durch Fasten oder Hungern wird vorzeitig abgebaut. Ne? Mhm. Aber wenn ein Tumor sich eigenes Blutgefäßsystem quasi installiert hat und der Tumor sehr groß ist, dann hilft es fast nicht. Vielleicht in Ausnahmefällen, aber das ist eine Kontraindikation, weil der Tumor und die Erkrankung zu einer starken Gewichtsabnahme führen kann und das Fasten zusätzlich die Gewichtsabnahme dazu führen kann, dass auch die Ressourcen für eine konservative Krebsbehandlung oder für einen langen Atem sozusagen nicht mehr da sind. Das heißt also, Fasten wäre vielleicht gut im Frühstadium, aber die meisten Krebserkrankungen sind aber im Frühstadium noch gar nicht detektiert, noch gar nicht bekannt.
Also könnte man sagen, Fasten ist auf jeden Fall auch eine Art von Prävention, wo man noch gar nicht weiß, dass man vielleicht was
das
hat.
Das ist die Vermutung. Tierexperimentell kann man sagen, ja. Am Menschen sind solche Studien schwierig nachzuweisen. Höchstens aus der Intervallfastenforschung können wir das vielleicht mal ableiten, später mal. Aber da braucht es ja 20, 30, 40 Jahre lange Beobachtungen. Ne?
Also Frau Weil, fassen wir mal zusammen. Vorsicht ist geboten. Das hat Herr Kerper jetzt auch deutlich gemacht. Und sehr, sehr genau hinschauen und ärztlich begleiten lassen, auf jeden Fall. Ja. Frau Wey, aber danke, dass Sie diesen Aspekt reingebracht haben. Und wir sind dadurch auf ein Stichwort jetzt eben gekommen, Herr Kerper. Sie haben Intervallfasten. Ich dachte, dass das viel, viel früher schon fällt in einer Sendung über das Fasten. Intervallfasten ist ja fast sowas wie eine Mode geworden. Erklären Sie es uns doch nochmal, die noch nicht wissen, was es ist.
Also wir sprechen eigentlich von Anfang an schon von einer Intervallfastenform, und zwar das Ramadan-Fasten zählt zu einer Intervallfastenform.
Stimmt,
und zwar da haben wir quasi sozusagen das tägliche Fasten, sagen wir so Halbzeitfasten, und Intervallfasten ist ein Sammelbegriff, wo sich viele, sagen wir so, Methoden oder Formen summieren. Und eine ist zum Beispiel die 16:8 Methode, wenn man zum Beispiel das Frühstück weglässt oder das Abendessen, also da sind wir dann beim Morgenfasten oder beim Abendfasten. Das wäre so das tägliche Mini-Fasten.
Also, dass man 8 Stunden was isst und 16 Stunden nichts.
Ja, ne? Oder die andere Variante ist dann das periodische Fasten, das wöchentliche Mini-Fasten, wo man dann einen Fastentag in der Woche hat oder so 2 Fastentage in der Woche oder sehr strenger. Ich kann das nicht, andere machen das. Das ist das alternierendes Fasten, das heißt ein Tag essen, ein Tag fasten, ein Tag essen, ein Tag fasten, wo es auch dazu Studien gibt.
Mhm. Und die sollen also mit dem Alltag kompatibel sein. Das geht da genau darum, also im Alltag weiter körperlich zu funktionieren, aber eben tatsächlich das Essen. Aus welchem Grund eigentlich dann einzuschränken? Aus welchem Grund mache ich das?
Ja, also das Intervallfasten hat eine riesengroße Welle ausgelöst, weil es viele Studien gibt, aber auch aus bestimmten Milieus, zum Beispiel der Bodybuilding-Szene oder der Beauty-Szene, zelebriert wird, um Gewicht zu reduzieren, zu entwässern, zu entfetten. Und wenn man Sport macht, kann man auch die Muskelmasse einigermaßen auch erhalten. Und es ist eine sehr einfache Methode, man lässt einfach was weg. Und deswegen ist doch die Schulung sehr leicht zu machen, es ist schnell umzusetzen. Und was Studien auch zeigen, im Vergleich zu einer Abnehmdiät, man kann immer wieder einsteigen. Also man hat weniger Abbrecherquote. Und wenn man mal den Faden verloren hat durch eine Krankheit, durch eine Urlaubsreise, ist es viel leichter, wieder einzusteigen.
Okay. Unsere Hörerin Marita Hüsing lässt auch was weg. Frau Hüsing, was lassen Sie weg? Worauf fassen Sie?
Ja, hallo. Vielen Dank erstmal für diese sehr interessante Sendung.
Gerne.
Ich faste Kaffee.
Kaffee?
Kaffee, genau. Schon seit vielen Jahren. Immer die 7 Wochen ohne. Und ich bin eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin und lasse in dieser Zeit Kaffee weg. Ich substituiere auch nicht mit Schwarztee, also der kommt auch nicht in Frage. Und ich mache seit Jahren interessante Erfahrungen sowohl im Innen als auch im Außen.
Aha.
Also meine Umgebung, ich bin berufstätig und da spielt Kaffee eine sehr große Rolle. Es ist etwas Soziales. Man trifft sich an der Kaffeemaschine, in Sitzungen und Konferenzen steht der Kaffee auf dem Tisch. Wenn man sich irgendwo trifft, Kunden besucht, wird immer eine Tasse Kaffee angeboten. Und wenn ich dann dankend ablehne, und man hinterfragt, ich dann berichte, dass ich Kaffee faste, dann erfahre ich zwischen Kopfschütteln, Staunen und Mitleid. Also das ist seit Jahren wirklich immer ganz lustig. Und in mir selber passiert Folgendes. Also die ersten Tage habe ich auch immer tatsächlich körperliche Symptome, Kopfschmerzen, dann so eine bleiernde Müdigkeit. Mhm. Vor allen Dingen morgens, wenn der Koffein fehlt. Aber nach so 3 Tagen, 4 Tagen ist das weg. Und dann beginnt eigentlich auch eine schlimme Zeit, denn dieser Kaffeeduft, wenn dann irgendwo frischer Kaffee gebrüht wird, genau, und es wird mir angeboten und ich dann jedes Mal Nein sagen darf, dann ist es jedes Mal wieder so ein, ich verzichte jetzt bewusst, ich mache mir klar, was ich da tue und prüfe meinen Willen.
Das wollte ich Sie gerade fragen, Frau Hüsing. Warum machen Sie es eigentlich?
Ja, also das eine ist das tatsächlich das Entgiften und ich will nicht so abhängig sein. Ich will selber wissen, dass ich auch ohne kann. Und das andere ist so dieses auch spirituelle, dieses Nein-Sagen, der Versuchung widerstehen, ein Genussmittel zu sich zu nehmen. Und das gibt mir dann auch immer wieder so einen Impuls, nach innen zu schauen.
Und wie fangen Sie nach der Zeit wieder an?
Es ist auch ein Ritual. Es ist immer der Ostersamstag. Und dann gibt es morgens als allererstes Kaffee.
Ah,
genau.
Schön.
Und oft
mit einem Osterei.
Ja, genau. Oft ist mir dann ganz schlecht, weil also mein Herz rast wie verrückt.
Wahnsinn.
Also weil ich ja dann 7 Wochen kein Koffein hatte. Aber das ist immer ein ganz besonderer Moment und auf den freue ich mich dann auch jedes Jahr.
Frau Hüsing, das hat Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören.
Das ist total. Frau Hüsing sprach über den Kaffeegeruch, ne? Ich kenne das sehr, sehr gut. Ich lebe seit ungefähr 4 Jahren vegan. Also ich esse, also aus gesundheitlichen und aus ethischen Gründen überhaupt nichts vom Tier. Und was aber immer wieder auftaucht, ich meine, ich komme aus Marokko, also ne, wir haben die großen Schlachtfeste und da wird viel gegrillt und es riecht immer wunderbar. Und jedes Mal, wenn ich an einer orientalischen Grillstube vorbeigehe, mein Gehirn flippt völlig aus. Ja, also es ist sofort dieser Geruch, so wie beim Kaffee bei Frau Hüsing. Aber ich habe tatsächlich für mich festgestellt, dass es eine Verbindung ist zu einer Situation, zu einem Moment, zu einem Geschmack. Ne? Und das kann ich ganz gut mir abtrainieren, indem ich halt sage, ich genieße diesen Geruch, so wie ein Parfum, so ungefähr. Aber für mich kommt das auch nicht mehr in Frage. Ich benutze halt das Gewürz jetzt für Gemüse oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob Ihnen das, der Frau Hüsing jetzt, ich weiß nicht, ob sie noch am Telefon ist, hilft, aber der Kaffeegeruch, da gibt es ganz tolle Aromen. Vielleicht können Sie das dann auch nochmal irgendwie benutzen.
Vielen Dank.
Frau Hüsing, also Kaffeegeruch wie ein Parfum benutzen.
Wie ein Parfum im Auto.
Ja, vielen Dank für die...
Eine Überlegung.
Eine Überlegung. Halten Sie durch, Frau Hüsing. Ja. Dankeschön für den Anruf hier in unserer Sendung. Wir haben gerade hier in unserer Fastensendung erfahren, dass Ramadan ja auch ein Intervallfasten ist. Um Fasten geht es nämlich hier im Deutschlandfunk Kultur und zusammen mit Nadia Dukali und Andrea Chiappa. Und jetzt hier am Telefon, wenn ich das Telefon auch bedienen kann, Salih Al-Saadi. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Al-Saadi, Sie fasten oder fasten Sie nicht?
Doch, ich faste schon, eigentlich fast schon immer.
Also fast schon immer.
Seit also, meiner Kindheit.
Genau. Wann haben Sie angefangen, also den Ramadan einzuhalten?
Das ging relativ früh los. Ich glaube, schon so in der zweiten Klasse haben wir das angefangen zu lernen. Aber man muss ja auch dazu sagen, damals war es ja noch am Ende des Jahres und da war ja schon 16 Uhr die Sonne untergegangen.
Da war es noch leicht.
Genau.
Also das heißt, Sie sind als Kind rangeführt worden. Ich habe von Schülerinnen und Schülern auch in frühen Klassen gehört, dass Sie vielleicht am Wochenende mal so ein paar Stunden mit Ihren Eltern fasten, also so tatsächlich so reingewachsen sind. Wie geht es Ihnen jetzt so, übermorgen geht's los, also morgen Abend geht's los? Was ist so das Gefühl dazu?
Naja, man freut sich einerseits drauf, andererseits ist es doch ein bisschen so eine Hassliebe, weil einiges dann doch wegfällt. Allein schon diese soziale Komponente mit einfach mal einen Kaffee trinken mit Freunden tagsüber, das fällt halt total weg. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich drauf und es ist halt für mich immer so wie so ein Marathonlauf und ich muss das Ziel erreichen, natürlich, wenn die Gesundheit es zulässt. Und im Endeffekt, man fühlt sich einfach gut danach. So, das ist halt das, was irgendwie total dafür spricht für mich jetzt.
Wir haben auch am Anfang darüber gesprochen, also über das Fastenbrechen am Abend. Machen Sie das in Gesellschaft? Wie können Sie das organisieren?
Ich habe das anderthalb Jahre nicht so ganz in Gesellschaft gemacht, durch die Arbeit bedingt, aber jetzt bin ich wieder zu Hause und in der Regel fahre ich dann jeden Tag, also ich hole meinen Bruder ab und dann fahren wir zu unseren Eltern und dann wird dann mit der gesamten Familie gegessen und das ist eigentlich auch dann immer die Möglichkeit, die Familie öfter zu sehen und mehr Zeit zu verbringen.
Also auch mehr Zeit zu verbringen als im Rest des Jahres, ja? Das heißt also, das soziale Miteinander wird doch tatsächlich da sehr betont in der Zeit.
Genau, also wir essen dann und bleiben dann eigentlich, bis es spät genug ist und dann fahren wir nach Hause, legen uns wieder schlafen, wachen dann irgendwann mal wieder auf, essen und dann geht es eigentlich dann auch wieder zur Arbeit. Muss ich mal schauen, ob ich in diesem Jahr nach dem Essen morgens mich wieder schlafen lege oder ob ich direkt zur Arbeit fahre. Das würde ich also doch spontan entscheiden.
Eine Arbeit, die Sie sich einteilen können. Wie ist das eigentlich? Ich habe mal während eines Ramadans im Sommer einen Döner, einen Arbeiter, der im Döner beim Menschenskind in der Dönerstube arbeitet, also die ganze Zeit mit Essen zu tun hat, gefragt, wie es ihm eigentlich geht. Und ich hatte den Eindruck, dass er jetzt nicht so gerne darauf angesprochen werden möchte. Wie gehen Sie damit um, Herr Al-Saadi, wenn die Arbeitskollegen sagen, oh du Armer, kannst nichts essen, nichts trinken?
Ja, ich musste halt immer sagen, dass es mich gar nicht stört. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt, also es geht, also Durst habe ich halt nie. So, damit komme ich sehr gut klar. Und Hunger, man merkt halt, es ist nicht dieses richtige Hungergefühl. Man hat eher so diesen leeren Magen und man hat Appetit. Also da habe ich wirklich gelernt, was das heißt, wenn das Wasser einem im Mund zusammenläuft. Das merkt man da schon. Aber im Großen und Ganzen, es ist halt alles nur Mindset. Und man nimmt aus der Zeit auch sehr viel mit. Wenn ich jetzt irgendwie außerhalb des Ramadans mal extrem Hunger habe, dann kann ich nicht sagen, ich bin so hungrig, ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich ganz genau weiß, ich halte es auch 20 Stunden ohne Essen aus, wenn es sein muss. Okay. So, und man kommt halt klar. Und diese Wertschätzung ist halt einfach da. Und man merkt, so der Körper kann viel mehr, als man denkt. So.
Frau Dukali, Sie unterstützen ja eigentlich die Muslime und Musliminnen, die es möchten, auch beim Ramadan, nämlich mit Ihrem Iftar-Kalender, den ich ja ganz am Anfang mal erwähnt habe. Sie haben quasi einen, ich sage jetzt mal, Adventskalender für Ramadan erfunden oder jedenfalls gestaltet. Wie funktioniert das?
Ja, genau, das ist so ein bisschen angelehnt an das, was auch Herr hieß er Sadiki oder heißt er, also der Sadiki, genau, gesagt hatte, nämlich dieses Alleine sein und mit sich selbst dann den ganzen Tag zu verbringen und später in der Gesellschaft zusammen zu sein, hatte ich überlegt vor Jahren, also vor 10 Jahren, ein Tool zu erfinden, das angelehnt ist an den Adventskalender, die Tage zu zählen und genau, und der Iftar-Kalender funktioniert so, du hast einen Kalender mit 30 Türen, Und auf jeder Tür steht die Tageszahl, aber auch ein sogenanntes Ankerwort. Das Wort begleitet dich den ganzen Tag über, um so ein bisschen zu reflektieren. Es begleitet dich, innezuhalten. Zum Beispiel, also es gibt das Wort ganz klassisch Sabr, das arabische Wort für Geduld. Dann Nur, das arabische Wort für Licht. Ne? Was bedeutet Licht in meinem Leben? Wo geht das hin? Und am Abend öffnet man, also bevor man das Fasten bricht, die Tür und kann eine Dattel, die schokoliert ist, das ist die Anlehnung an das Fastenbrechen mit einem Glas Milch oder einem Glas Wasser und einer Dattel und bekommt sofort diesen Energiekick. Ne? Also eine Dattel ist ja voller Mineralien und so weiter und genau, und das ist ein sehr, sehr gern gesehenes Konzept.
Mhm. Herr Al-Sadi, da würden Sie also begleitet werden, wenn Sie keine Begleitung hätten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Schönen Ramadan.
Dankeschön. Danke.
Am Telefon begrüße ich jetzt Nadja Dehrens. Schönen guten Tag, Frau Dehrens.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Ja, ich habe jetzt hier Sendung auch gerne zugehört, also aber nur teilweise. Mhm. Und mich erinnert an meine Erfahrungen mit dem Fasten und dass ich das jetzt schon sehr beeindruckend fand, dass man natürlich am Anfang auch mal Hunger hat, aber es relativ schnell geht, dass das eigentlich vorbei ist und man sich insgesamt sehr viel leichter fühlt und besser schläft oder so.
Haben Sie das und Gefühl auch erlebt, ja, wenn Sie das so reflektieren, wie Sie selber gefastet haben?
Genau, das habe ich so erlebt und fand es dann einfach eine tolle Erfahrung. Mhm. Und dass man dann eben auch so vom Bewusstsein her, ich meine, ich beschäftige mich eh viel mit, was alles so parallel läuft und was man so wahrnimmt, dass ich das schon eine sehr, sehr interessante, tolle Erfahrung fand und dass ich da jetzt auch beim Zuhören das wieder so nachempfunden habe und deswegen, ich habe dann auch gar nicht jetzt die ganze Sendung zugehört und gleichzeitig ist mir jetzt einfach auch aufgefallen mit diesen vielen Parallelwelten, dass Hunger ja auch eine Waffe ist. Und dass es irgendwann ja wahnsinnig schwer auszuhalten ist und mir fiel einfach auf die aktuelle Situation jetzt in Gaza, da verhungern 2 Millionen Leute. Mhm. Und da sind jetzt Kinder in Krankenhäusern mit Wassermangel und verhungert. Konvois mit Essen werden zurückgehalten, zurückgeschickt und dass ich das so unerträglich finde, dass ich dann dachte, ich muss jetzt diese Sendung ausschalten oder ich muss anrufen. Und einfach
auf diese Parallelität, ja.
Ja, und das, ich finde das so unfassbar, dass da so viel einfach zugeguckt wird und es vor den Augen der Weltbevölkerung da einfach Hunderttausende hungern.
Ja. Frau Dehrens, das ist ja tatsächlich, das kann man auch aufnehmen, also weil gerade sich mit Krisen oder mit Krisensituationen auseinanderzusetzen.
Ja.
Also wir haben auch darüber gesprochen, dass in Situationen, in denen uns alles über den Kopf wächst, ja so ein Innehalten, was jetzt nicht bedeutet, also ich weiß, auf was Sie hinaus wollen, wir gucken zu, aber es macht ja eben auch was mit uns und ich will auf den Teil gehen. Es macht aber auch was mit uns, die wir hier uns erstmal hilflos vielleicht fühlen der Situation gegenüber. Oder wie würden Sie sagen, Herr Chiappa oder Frau Dukali, sind das Gedanken, die auch in diesem Jahr vor allem beim Fasten vielleicht den Leuten durch den Kopf gehen?
Absolut. Also Fasten, das ist nicht nur gerade jetzt, sondern es ist das ganze Jahr über viele Generationen gibt es immer wieder Problematiken und dieses Fasten, das Innehalten. Ne? Ich sage immer, wir hier in Anführungszeichen modernen Welt, ist das ja mittlerweile ein Luxusgut. Man bucht sich irgendwo ein, um zu fasten, um wieder zu sich zu kommen. Man fastet religiös, um zu verstehen, was es bedeutet, die Seele und der Körper, also der Körper, dein Haus, die Seele, die das Ganze aushalten muss und reflektieren muss und natürlich dann auch, und das fand ich ganz toll, was die Zuhörerin gerade sagte mit dem Hunger als Waffe, ne? Dass man sieht, das ist auch eine Waffe, wenn man sich jetzt philosophisch vielleicht damit auseinandersetzt, sagt, das ist auch eine Waffe, die in mir wohnt und in mir lebt, wenn ich sage, ich darf jetzt, ich möchte jetzt einfach eine Zeit haben, in der ich nicht esse und trinke und was das dann mit dir macht und dann natürlich nach außen zu schauen und zu gucken, wie gehen wir alle miteinander um.
So ganz konkret möchte ich hier die Miserior-Fastenaktion von diesem Jahr hier ins Gespräch bringen, denn diese Fastenaktion, die richtet sich in diesem Jahr an soziale und ökologische Themen und das Motto heißt, interessiert mich die Bohne und da geht es um eine gerechte Welt ohne Hunger in den Ländern, wo eben die Bohne eine fundamentale Bedeutung hat, also Stichwort Hülsenfrüchte, und diese Länder natürlich bedroht sind durch so westliche Ernährungskulturen, sage ich mal, oder Wirtschaftsprobleme. Und hier sieht man bei dieser Miserio-Fastenaktion, dass eben diese soziale Auseinandersetzung, die Auseinandersetzung mit eben Leid und Hunger und Ungerechtigkeit in der Welt ist ein fundamentales Element der Fasten, sagen wir so, des Fastengedankens.
Ja. Frau Dehrens, Sie haben also einen Gedanken reingebracht, den wir zumindest versucht haben aufzugreifen. Ich danke Ihnen dafür.
Danke, Frau Dehrens.
Wir haben noch eine Hörerin, einen Hörer, der eine medizinische Frage stellen möchte. Herr Kokoschka.
Ja, hallo.
Schönen guten Tag.
Ich höre mir auch die Sendung an und ich finde die sehr interessant. Und ich habe halt eine Frage in Bezug auf Fasten. Und zwar, wie ist das eigentlich, wenn man eine Gallenblasen-OP hatte? Ist das eine Kontraindikation zum Fasten, weil man da Probleme bekommen kann? Oder ist es durchaus möglich, da auch länger zu fasten? Oder sollte man nur Intervallfasten?
Nein, also wenn... Herr Kokoschka, also wenn die Gallenblase entfernt wurde, ist keine Kontraindikation, keine Risikoindikation. Sie können sehr gut fasten, denn die Gallenblase, die liefert ja die Gallensäuren, um die Fette zu verdauen, und im Fasten haben Sie, also brauchen wir keine Fettverdauung.
Ja. Im besten Falle.
Ja, ne, und die Gallensäfte, die fließen ja weiter, ne, die sickern dann quasi dann von der Leber dann über den Gallengang dann in den Dünndarm hinein, und also Sie können sehr gut Fasten auch ohne Gallenblase.
Ja, okay, aber es ist dann kein Problem, dass die einfach in den Darm läuft und
nein,
dann...
Nein, weil es gehört zur Methode Buchinger-Lützner, dass wir auch dann täglich oder mindestens jeden zweiten Tag den Darm entleeren durch zum Beispiel Einnahme eines Bittersalzes oder eines Warmwassereinlaufs, also eine Dickdarmspülung. Und damit fühlt man sich wesentlich besser und entlastet, und damit gehen auch dann diese Gallensäuren dann aus dem Körper raus. Und übrigens, ein Teil der Gallensäuren werden auch rückresorbiert, das ist ganz wichtig für den Körper. Und also machen sich da keine Sorgen, es klappt sehr gut.
Okay, ja?
Herr Kokoschka.
Und dann hätte ich noch eine Frage, ob man eigentlich immer, wenn man fastet, auch nicht trinken sollte, oder ist das... Kommt das auf die Art
des Fastens? Nein. Ja, genau, es kommt auf die Art des Fastens. Also bei Buchinger-Lützner-Fasten, das heißt auch niederkalorische Trinkkur. Da trinken wir also mindestens 1,5, sagen wir 2 Liter, maximal 4 Liter. Ist auch eine Frage, ob Sommer, Winter oder ob man ein kleiner oder großer Mensch ist. Und wir setzen auf das Trinken. Wenn man sehr Fasten erfahren ist, dann kann man auch mal so einen halben Tag auf Trinken verzichten und beobachten, was es mit einem macht. Ja? Aber eigentlich trinken wir reichlich bei unserem Art des Fastens.
Herr Kokoschka, danke schön für Ihre Fragen. Ich wünsche Ihnen ja vielleicht mal einen schönen Versuch des Fastens.
Schön. Dankeschön.
So, und damit ist unsere Sendung jetzt hier auch bereits beendet.
Schade.
Wir könnten ja noch viel weiter sprechen. Ich wünsche Ihnen beiden auf jeden Fall, Frau Dukali, Sie haben es ja jetzt vor sich, eine schöne Zeit im Ramadan.
Vielen Dank.
Ein schönes Fasten.
Vielen
und Dank. Herr Kjapa, Sie sind ja bereits fertig, oder sind Sie bei 7 Wochen ohne auch irgendwie dabei?
Also... Ich habe früher immer 7 Wochen oder einige Jahre lang in dieser 7 Wochen ohne Zeit vegan gelebt, einfach so als Übung und Ernährungserfahrungsbildung. Und jetzt aber reicht mir die tägliche Auseinandersetzung mit dem Thema Fasten in der Klinik oder ja, für die Deutsche Fastenakademie oder Ärztegesellschaft Heilfasten. Und
trotzdem
im Januar habe ich meine Woche.
Ihre Woche eben bereits hinter Sie. Also Ihnen einfach so eine schöne Zeit, Ihnen, Frau Dukali, eine schöne Ramadan-Zeit und uns allen ein schönes Wochenende.